Die Welt, die kann ein unruhiger Ort sein. Und ich denke, wenn du nicht gerade die letzten 2 Wochen irgendwo am Strand warst, im Urlaub, dich ausgeruht hast, dann wirst du das unter Umständen auch ein Stück weit nachvollziehen können. Die Welt kann manchmal unruhig sein. Lasst nur mal vielleicht die letzten 2 Monate Revue passieren in diesem neuen Jahr. Was ist da schon alles geschehen? Vielleicht die letzte Woche, was ist da wieder auf uns hereingeprasselt? Vielleicht sogar die letzten paar Stunden vorm Gottesdienst. Ich denke, die Eltern mit kleinen Kindern, ich weiß ja selbst, wie das ist, wenn man zum Gottesdienst will, auch da ist manchmal schon richtig Trubel angesagt. Und dann merkt man schon, diese Unruhe, die kommt schon wieder ins Leben. Und ich denke, im Grunde genommen wünscht sich ja jeder ein ruhiges Leben. Aber wenn diese Dinge auf uns hereinprasseln, dann fragt man sich ja oft, wozu soll das jetzt schon wieder gut sein? Und ich rede jetzt vor allem zu Nachfolger Jesu. Und vielleicht kennst du solche Momente, auch solche Lebensabschnitte, wo du wieder sagst, warum jetzt gerade schon wieder bei mir so eine Situation? Die Welt sagt darauf ganz einfach, c'est la vie. So ist das Leben, so ist es halt. Man kann es nicht ändern. Aber ich denke, wir haben als Nachfolger Jesu eine Antwort darauf, warum gewisse Dinge in unserem Leben passieren, die uns manchmal so gar nicht gefallen. Und das soll das Thema heute Morgen auch sein. Und zwar, ich habe mal das Thema genannt, mit Anfechtungen oder Prüfungen umgehen. Wie gehe ich mit Anfechtungen oder Prüfungen in meinem Leben ganz konkret um, damit ich einfach nicht sagen muss, c'est la vie, so ist das Leben, sondern gibt es vielleicht da auch etwas, was ich positiv draus ziehen kann, wenn wieder etwas über mein Haupt fährt, das mir gar nicht so gefällt? Und das soll, ja, das soll die Fragen sein, wie gehe ich mit diesen Dingen um, wenn wieder Dinge in mein Leben kommen, die mir so nervig und auch so sinnlos erscheinen. Und dazu möchte ich mit uns den Jakobusbrief anschauen, und zwar Jakobus 1, die Verse 2 bis, schauen wir mal, bis 11, bis 12. Und ich möchte jetzt nicht den Text einmal lesen, um der Zeit willen, sondern wir werden da uns ja stückweise durchhangeln, zusammenfassen. Aber nochmal, damit wir am Ende der Predigt sagen können, okay, was auch immer in meinem Leben geschieht, das mich herausfordert und mir nicht so gefällt. In Jesus ist ein Sinn dahinter und er bringt mich dadurch. Ich möchte zuerst mal die ersten 3 Verse lesen aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Und da sagte Jakobus, meine Brüder, da sind auch die Schwestern mit inbegriffen, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Den ersten Punkt, den ich dir und mir mitgeben möchte heute Morgen, ich sehe diese Anfechtungen und Prüfungen positiv, denn sie produzieren Wachstum in deinem Glaubensleben. Nochmal, Anfechtungen, die dich treffen, sehe sie auch ein Stück weit positiv, denn sie produzieren Wachstum in deinem Glaubensleben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir schon mal wissen, alles, was mir passiert als Nachfolger Jesu, ist kein Unfall, sondern es hat einen positiven Zweck. Und deswegen sagt Jakobus hier auch, das Erste, was er sagt, ist, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Naja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die Prüfung oder die Anfechtung kommt, dann bin ich im Grunde der Letzte, wo sagt, juhu, jetzt trifft mich wieder eine Anfechtung. Sondern ich habe es gesagt, ich möchte im Grunde genommen in ruhigen Fahrwassern schwimmen. Ja, ich möchte mein Leben ruhig haben und wenn dann wieder so eine Anfechtung kommt, dann ist da erstmal keine Freude. Aber der Jakobus, der predigt das jetzt nicht so hier nach einer halben Stunde, der geht und sagt, jetzt habe ich euch wieder eine gewisse Weisheit mitgegeben, guckt, wie ihr zurechtkommt, sondern er sagt, meine Brüder, meine Geschwister, wir sitzen alle im selben Boot. Die Grundlage meiner Freude, sagt er, er redet ja hier nicht von leiblichen Brüdern, sondern von geistlichen Brüdern. Er sagt, du und ich, Wir gehören beide zum Herrn Jesus Christus. Und wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, dann hast du trotz aller Anfechtungen eine große Zuversicht, weil in deiner Bekehrung ist letztendlich alles geschehen, was dir Zuversicht geben kann. Egal, was auch passiert, sagt die Bibel. Wenn du hier deine Augen zumachst, dann wirst du in der Ewigkeit aufwachen. Dann wird Gott der Vater deine Tränen abwischen. Das heißt, es ist nicht das Ende. Und das ist auch das Wichtige bei allem, was ich jetzt sage, auch über Freude bei Anfechtungen. Wenn jemand unter uns ist, der noch nicht den Herrn Jesus angenommen hat als seinen persönlichen Retter, der hat diese Freude und diese Hoffnung nicht. Ja, der muss erst mal klar Schiff mit dem Herrn Jesus machen. Das heißt, diese Freude, die geht nur jetzt an die Gläubigen, die wirklich sagen, ja, der Herr Jesus ist mein Fundament in meinem Leben geworden. Und jetzt sagt Paulus, nicht über die Anfechtung, die mich gerade trifft, habe ich eine Freude. Das ist in der Regel nicht so. Aber ich habe die Freude, weil ich weiß, so wie der Paulus auch sagt, egal ob ich im Gefängnis sitze, was auch immer geschieht, im Herrn Jesus ist meine Freude. Ja, das ist unser Fundament, unsere Grundlage, dass der Herr Jesus mein Leben bewahrt in dieser Sache. Und jetzt sagt der Herr Paulus zu den Gläubigen, er sagt, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Er sagt nicht falls. Sondern die Bibel geht davon aus, dass beim Gläubiger die Anfechtung und Prüfung normal sind. Wisst ihr, ich habe das vielleicht auch schon mal hier gesagt. Ich dachte, als ich mich bekehrt habe, jetzt ist alles wunderbar. Und jetzt ist mein Leben nur noch steil nach oben. Die Anfechtungen kamen und ich habe gemerkt, das gehört zum Glaubensleben dazu. Und Apostelgeschichte 14 sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Ja, das ist einfach so. Wir werden davon nicht verschont. Aber nochmal, Jakobus sagt, freu dich daran. Warum? Was sind denn eigentlich Anfechtungen und Prüfungen? Ich habe ja mal eine Definition mir aufgeschrieben, die bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Das heißt, Anfechtungen oder Prüfungen sind Probleme oder irgendetwas, das dem Frieden, dem Wohlergehen, der Freude und dem Glück in die Quere kommt. Denkt, das kennen wir, oder? Du hast irgendwie einen Plan, du hast eine Vorstellung, du hast irgendwas geplant, du willst irgendetwas tun und auf einmal kommt irgendwie da was dazwischen. Und was passiert? Frust, Anfechtung, Kampf, die Frage, warum geschieht es? Aber jetzt sagt er hier, die Verbform bedeutet jemandem auf die Probestellung. Das heißt, Anfechtung und Prüfung ist etwas, das dich und mich, genau bei diesen Dingen, die mir nicht gefallen, das stellt mich auf die Probe, um die Qualität der Sache oder das Wesen dieser Person zu bestimmen. Was heißt das? Das heißt, Gott lässt gewisse Dinge in meinem Leben zu, im Leben des Gläubigen, damit er sieht, was da echt ist. Damit du wachsen tust, damit du ein Wachstum hinlegst. Er sagt hier, Vers 3, da ihr ja wisst, dass diese Anfechtungen Bewährung eures Glaubens bewirken. Das heißt, Anfechtungen, Prüfungen in deinem Leben, die dir nicht gefallen, haben zur Folge, dass du eine Bewährung bekommst. Das heißt, eine Erprobung, dass dein Glaubensleben ein Stück weit auf den Prüfstand gestellt wird. Und das ist wichtig. Und das geschieht eben nur, wenn du, sag mal, Anfechtungen bekommst, die dir nicht gefallen. Wisst ihr, sicher leicht, wenn ich irgendwo im Liegestuhl lieg, mit einem Glas in der Hand, am Strand, die Sonne scheint. Entschuldigung, da bin ich von meiner besten Seite, da habe ich keine Probleme. Aber was wirklich drinsteckt in mir, kommt dann raus, wenn ich gekitzelt werde. Wisst ihr, ich war mal vor meinem Glaubensleben, da war ich noch ein junger Kerle, da war ich in Mallorca. Und damals war für mich Goldschmuck, ja, da war ich 18, 19, 20, da war für mich Goldschmuck das Größte, was man haben kann. Und da war ich in Mallorca und da kam so ein Einheimischer auf mich zu und er hat mir gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann hat er seine Tasche ausgepackt und da hat er eine riesen Panzerkette, Goldkette und einen Siegelring gehabt. Und hat er gesagt, du kriegst das für 150 Mark. Und ich dachte mir, ja, das ist ja klar, das kaufst du auf jeden Fall. Ja, ich habe das gekauft, wunderbar, habe mich gefreut. Und dann bin ich ins Dorf gegangen runter. Und dann habe ich gesehen, dass es diese Goldkette, Meterware 10 Euro gibt. So, da habe ich gedacht, naja, das war wohl ein Fehlkauf. Wisst ihr, man hätte eins machen müssen und das habe ich natürlich nicht gehabt. Man hätte das proben müssen. Was ist da dran? Ist das wirklich echt? Ist das Gold oder was kommt da, wenn du kratzt, zum Vorschein? Und genauso macht es Gott auch bei uns. Er möchte gucken durch diese Dinge, was steckt da eigentlich drin? Weil wir sollen reifen, wir sollen Wachstum bringen. Und diese Bewährung, dass du dich bewährst, ist wiederum etwas, es soll zum standhaften Ausharren führen. Ja, es soll eine gewisse Geduld bei dir, eine gewisse Standhaftigkeit, eine gewisse Gelassenheit bewirken, dass du nicht hingeworfen wirst von jedem Wind der Leere. Wie ist der Geduld? Ausharren. Ich kenne euch nicht alle, nicht persönlich, aber ich glaube, ich wage zu bezweifeln, dass von euch keiner da ist, der nicht ein Stück weit Geduld lernen muss. Ein Stück weit Ausharren, ein Stück weit Gelassenheit. Und das geschieht eben nur, nicht wenn es mir gut geht, sondern wenn ich herausgefordert werde. Wisst ihr, das kennen wir alle ein Stück weit, Erprobung. Als ich damals meine Lehre angefangen habe, immer Lebensmittellader, das war etwas, was mir überhaupt nicht gefallen hat, die erste Woche musste ich Flaschen sortieren. Ich habe mir das anders vorgestellt. Da war ich gefrustet. Da durfte ich irgendwann mal weitergehen, da durfte ich einen Monat lang nur Tiefkühl machen. Da sind mir die Hände abgefroren. Da habe ich gedacht, ich kriege die Krise, ich muss das hinwerfen. Aber nach und nach habe ich das über mich ergehen lassen und irgendwann haben die Chefs gesagt, okay, da taugt was, da kann was. Und irgendwann, ganz zum Schluss, durfte ich mit den Chefs sogar am Tisch sitzen und frühstücken. Aber es war ein Bewährungsprozess. Ja, es war nicht gleich von Anfang, dass ich das tun durfte, sondern die haben mich in gewisser Weise erprobt, was steckt dahinter. Und genau das ist das Ziel mit Anfechtungen. Er sagt hier, für was ist das nötig? In Vers 4 heißt er, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit du vollkommen wirst im Glauben. Das heißt nicht, dass du perfekt wirst, dass du nie wieder sündigst, aber dass du zu einer gewissen Reife kommst. Er sagt, du sollst vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen, vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das heißt, du sollst zur Reife kommen, Geschwister. Wir sollen nicht mehr Babys bleiben im Glaube. Jeder, der zum Glaube kommt, ist erstmal ein Baby. Aber dann geht's los, dann sollst du ein Wachstum hinlegen. Ja, und das soll ganzheitlich sein, sagt die Bibel, holistisch. Ja, Geist, Seele und Leib sollen aus dir etwas machen, wo die Menschen sagen, Mensch, das ist... Der ist anders, der ist ein Gläubiger. Und die Bibel sagt im Sendschreiben zu Philadelphia, wir alle sollen ein Stück weit Säulen werden im Tempel Gottes. Wisst ihr, wenn nicht ihr, wer dann weiß, was eine Säule bewirken soll, ihr, die ihr gerade hier baut. Ja, eine Säule ist etwas, ein Fundament, das unbeweglich ist, das standhaft, das tragen soll. Und Gott möchte mit dir und mir traghafte Säule mache, damit wir andere wiederum tragen können. Aber das geht nur, eine Säule wird gepresst, da kommt Druck drauf, erst dann wird die standhaft. Also lasst uns hier mal zusammenfassen. Der erste Punkt. Prüfungen haben einen Nutzen, denn sie sollen uns verändern und zur Reife führen. Wisst ihr, es gibt einen Spruch, der ist ziemlich dumm. Den sagt man oftmals, wenn einer Geburtstag hat. Ich wünsche dir, dass du so bleibst, wie du bist. Das gilt für Christen nicht. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern du und ich, wir sollen uns verändern. Und dazu nutzt Gott eben genau diese Prüfungen. Wenn Anfechtungen zum Wachstum verhelfen, dann möchte ich dich heute Morgen fragen, ganz persönlich, und ich predige auch wieder zu mir, was denkst du über Anfechtungen? Was denkst du über Prüfungen in deinem Leben? Ja, Anfechtungen haben ja die Bedeutung auch von Kampf. Prüfungen ist eher das, wo du geprüft wirst. Wie denkst du darüber? Freust du dich? Vielleicht bist du in einer Situation ganz konkret, die dir gerade gar nicht so gefällt. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen Dingen. Vielleicht heute Morgen. Du hast Kinder, dann wolltest du zum Gottesdienst, dann war alles schon im Chaos, dann bist du ins Auto gesprungen, dann bist du gefahren, dann kommt vor dir noch ein Traktor, der fährt dann nur noch 20 in der 50er-Zone und du bist schon wieder voll am Ausflippen. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Beziehungen. wisst ihr, das ist ja Kinderkram im Grunde genommen. Aber wie gehst du damit um, wenn Gott dir Menschen in den Weg stellt, die nicht so auf deinem Level sind, die dich herausfordern, die dich kitzeln? Was machst du? Und das ist ja nicht, ich sag mal, das ist ja auch bei Christen in der Gemeinde so. Wir sind ein bunter Haufen. Wie gehst du mit diesen Geschwistern um? Wie gehst du vielleicht mit einem Partner zu Hause um, der dich herausfordert? Soll es ja auch geben. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Ja, Gott stellt uns gewisse Dinge in unser Leben hin. Die Frage ist, was lernen wir daraus? Matthäus 11, 28 sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Das heißt, es ist nicht hoffnungslos. Also ich hoffe, beim ersten Punkt sehe Prüfungen positiv, denn sie produzieren Wachstum im Glaube, dass wir jetzt schon mal, im Grunde genommen wissen wir es ja, aber dass sie etwas Positives bewirken solle. Und trotzdem muss ich sagen, manchmal, wenn ich drinstecke, ich verstehe es trotzdem nicht. Und dann fehlt mir trotzdem die Weisheit. Was machen wir dann? Und das ist genau das, was der Jakobus dann in den weiteren Versen sagt, in Vers 5. Er sagt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, und zwar in dieser Situation, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir Christen, wir haben ein unglaubliches Vorrecht, dass ich nicht mit Fragezeichen in meinem Leben leben muss und sagen muss, c'est la vie, sondern dass ich eine Quelle habe, wo ich hingehen muss und fragen darf. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, wo gehst du hin, wenn du wieder Anfechtungen hast? Jetzt nicht theoretisch, ich weiß, wo ich hingehen sollte. Was tust du ganz konkret? Wo gehst du hin? Wisst ihr, ich habe bei mir gemerkt, oftmals gehe ich zu anderen Geschwistern. Und das ist gut. Ja, das ist richtig. Ich habe Geschwister in meinem Leben, die geben mir oft eine große Hilfestellung. Manchmal gehe ich auch zu Büchern. Ich habe jetzt eine Frage über Erziehung gehabt. Gut, da gehe ich zu Büchern, hat mir auch ein Stück weit geholfen. Wenn ich eine seelsorgerliche Frage habe, dann gehe ich zu einem Seelsorger, wo ich weiß, der ist gut drauf, der kennt mich ein Stück weit. Und wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann gehe ich zum Arzt. Ja, also ich weiß, wo ich hingehen kann. Aber wirklich, wo wir wirklich letztendlich Hilfe erfahren, ist doch bei dem, der wirklich die Weisheit ist. Wisst ihr, Menschen sind gut. Wunderbar, wenn du diese hast. Aber auch ein Mensch ist nur ein Mensch. Und wir verstehen nicht alles. Wisst ihr, die Leute kommen manchmal zu mir und sagen, hey, du kennst doch die Bibel, du weißt das ja. Du bist ein Pastor, du musst da noch mehr wissen. Ich sage, Entschuldigung, ich weiß eben nicht alles. Wisst ihr, mir fehlt die Weisheit an so vielen Ecken und Kanten. Wisst ihr, ich frage mich zum Beispiel, warum wird ein hingegebener Gläubiger krank und stirbt an Krebs? Ich frage, warum lässt du das zu, Gott? Warum stirbt ein 5-jähriges Kind beim Autounfall? Warum lässt du das zu? Warum bekommen hingegebene Christen Depressionen? Ist dann die Frage, ja, warum geht's meinem Nachbar, der nichts von Gott wissen will, so gut? Sag mir das mal. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann zu einem gehen, der hat die Antwort. Wisst ihr, ich komme mir manchmal vor wie im Matheunterricht. Da hat der Lehrer was erklärt und ich stand nur da und dachte mir, was willst du eigentlich von mir? Ich kapiere es nicht. Aber wo gehst du dann hin? Du gehst zu dem, der es kann. Wisst ihr, ich muss mir einfach eingestehen, dass ich ganz viele Fragezeichen in meinem geistlichen Leben habe. Und Fragezeichen ist kein Makel. Es ist nichts, wo man sich schämen muss. Aber ich muss dahin gehen, wo ich Hilfe erfahre. Und ich möchte Bibelstelle lesen noch, und zwar aus Sprüche 8. Die hat mich umgehauen. Und zwar, das ist ein wunderschönes Bild eigentlich. Was sollen wir tun, wenn wir in diesen Herausforderungen sind und ich nicht mehr weiß, ja, mir fehlt hier die Weisheit. In Sprüche 8, Vers 33, da heißt es, hört auf die Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Bist du jemand? Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich frage euch nicht und ihr müsst nicht die Hand heben, dass du Anfechtungen kennst. wo bist du? Bist du täglich an seiner Pforte und fragst ihn, Herr, bitte gib mir ein Stück weit Verständnis, dass ich ertragen kann, was mir gerade geschieht. Ob es was Kleines ist oder was Großes ist, spielt keine Rolle. Wisst ihr, das ist wichtig für uns Gläubige auch. Wisst ihr, wir wissen doch alles theoretisch, ich muss zum Herrn Jesus gehen. Ja, aber wo steckst du gerade drin? Was bringt dich gerade um den Verstand vielleicht sogar? Wisst ihr, wir sind doch oft, ich predige heute Abend von Martha und Maria, das hat mich genauso, das fällt mir gerade ein. Wisst ihr, wir Gläubige sind oft wie die Martha. Wir wissen alles, wir kennen alles und wir sind so im Hamsterrad, wir haben Jesus ins Haus aufgenommen, wir dienen ihm wunderbar. Und dann kommt auf einmal wieder bei der Martha der Frust. Wisst ihr, im Reich Gottes erlebst du auch viel Frust und Enttäuschungen. Ja, wo gehst du hin? Die Martha, die brennt aus. Die Maria macht's richtig. Das ist eine unspektakuläre, wir würden sagen, die ist ja lasch. Guck mal die Martha an, die hat aber immer Feuer. Der Herr Jesus sagt, sie hat das Gute erwählt. Was hat sie getan? Sie ist zu Jesu Füße gelegt und hat dem Wort zugehört. Sie hat gebetet. Ich denke, das ist auch für unsere Anfechtung wichtig, dass wir auch mal stoppen und sagen, Herr, jetzt komme ich vor dich und sage, Herr, ich verstehe es nicht, aber zeig du mir bitte. Was ist das für mich? Wisst ihr, manchmal zeigt das, manchmal nicht, aber im Nachhinein wissen wir, es hat uns zum Besten gedient. Das Schöne ist, der Herr Jesus, der Jakobus sagt hier, ich darf zu Gott kommen und er gibt ohne Vorwurf. Wisst ihr, du musst einfach nur tun. Als ich meine Ausbildung in diesem Lebensmittellader getan habe, ich hatte viele Fragen, aber ich wusste, ich habe einen Ausbilder, da wusstest du schon von 50 Meter Entfernung, ob du den heute ansprechen kannst oder nicht. Ja, das war ein Choleriker. Und oftmals, wenn du hingegangen bist, der hat dich zur Sau gemacht. Wisst ihr, wir haben einen Vater im Himmel, der nur darauf wartet, dass du kommst und der es liebt, dir Weisheit zu geben. Wisst ihr, warum tun wir es nicht einfach? Ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast. Vielleicht, wie du auch geprägt worden bist von deinem eigenen Vater. Aber Gott, der Vater im Himmel, ist anders. Ja, er ist liebevoll und er möchte uns auf unserem Weg wirklich helfen. Aber ich muss hingehen. Jakobus sagt, du hast Zugang, bitte doch um Weisheit. Aber jetzt sagt er auch in Vers 6, jetzt hat er eine gewisse Voraussetzung auch für dich und mich. Er sagt, er bitte aber im Glaube und zweifle nicht. Denn der zweifelt gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben ist. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird, sondern ein Mann mit geteiltem Herzen, wörtlich mit zwei Seelen in der Brust, unbeständig ist er in allen seinen Wegen. Wenn du und ich zum Herrn Jesus kommen und um Weisheit bitten oder zum Vater im Himmel, spielt keine Rolle, dann soll ich aber auch wirklich glauben und nicht zweifeln, dass er mir eine Antwort gibt, dass er mir hilft, dass er mich da durchträgt, dass das, was er mir gerade mich erleben lässt, dass das zu meinem Beste dient. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Riesenpunkt und das hat mich hier erwischt. Wie oft gehe ich, wenn ich Probleme habe oder Anfechtungen, entweder gar nicht zum Herrn Jesus oder ich gehe so halblebig zum Herrn Jesus. So nach dem Motto, naja, jetzt habe ich alles probiert, Herr Jesus, ich bring's dir. Ich hoffe, dass du mich irgendwie da durchbringst. Der Jesus sagt hier, der Jakobus sagt hier, du sollst nicht zweifeln, du sollst vertrauen. Wisst ihr, manchmal muss mich Gott selbst in solche Situationen führen, wo ich sage, menschlich gesehen, ich habe keinen Ausweg mehr. Jetzt muss ich vertrauen. Wisst ihr, und Anfechtungen sind dazu da, damit wir, wie beim Hiob, zum Beispiel, dass mir irgendwann mal sage, Herr, ich konnte es nicht mehr, mir ist alles übers Haupt gefahren, aber jetzt am Ende, von Hörensage habe ich dich gekannt, aber jetzt habe ich dich wirklich gesehen. Gott möchte, dass wir ihm Vertrauen lernen. Ich möchte auch diesen Punkt zusammenfassen. Du und ich, wir stehen in diesen Kämpfen, in diesen Herausforderungen, Anfechtungen nicht allein. Gott gibt uns einen Notrufzugang. Psalm 50, 15, ruf mich an in der Not, ich werde dir helfen. Aber geh zum Spezialisten. Für deine Anfechtung, die du gerade hast, geh zu dem, der weiß, warum. Wisst ihr, wenn ich Herzprobleme habe, ich gehe doch nicht zum Zahnarzt, ich gehe zum Kardiologe. Und wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich nicht zum Kardiologe, gehe auch nicht zum Metzger, sondern ich gehe halt dahin, der es kann. Und wenn du Probleme hast heute, Anfechtungen, nicht mehr weiter weißt, dann geh ins Heiligtum. Ja, zu dem haben wir Zugang zu jeder Zeit. Darf ich dich fragen, auch hier ganz konkret, wo nimmst du dir Zeit, Gott in deiner Situation um Weisheit zu bitten? Wo nimmst du dir ganz konkret heute vielleicht Zeit, wenn du hier rausgehst, dass du fragst, Herr, so sieht's aus, bitte hilf mir. Nicht nur theoretisch, ich weiß, 90%, die sind froh, wenn ich jetzt hier aufhöre und wieder rausgehe, dann fängt der Alltag an. Geh zum Herrn Jesus, wenn da was ist. Vielleicht bist du sogar in einer Situation, die auswegslos erscheint, wo du denkst, hey, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, in der Gemeinde, beim Partner, bei Kindern, dass du so tief drin steckst und dich fragst, Herr, hast du mich vergessen? Ich möchte uns noch eine mutmachende Bibelstelle lesen, 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Die kann manchmal hart sein, aber Gott ist treu. Er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Alles, was dich umtreibt, ist es die Menschen, ist es die Gemeinde, ist es dein Chef, sind es die Mitschüler, was auch immer. Wisst ihr, ich war schon an Punkten, wo ich gedacht habe, noch einen Millimeter weiter und ich schmeiß das Handtuch. Sei es geistlich, sei es in der Familie, sei es wo auch immer. Der Herr hat immer zur rechten Zeit gestoppt. Und wisst ihr, was der Beweis dafür ist? Ich stehe heute hier. Und das ist Gnade. Und im Nachhinein muss ich sagen, alles, was ich erfahren durfte, und es ist manchmal, ich sag mal, ich möchte nicht jammern, aber es ist manchmal schon herausfordernd gewesen. Im Nachhinein muss ich sagen, es hat mich stärker gemacht. Ich habe in dieser Situation den Herrn so kennengelernt, dass ich sagen muss, mit meiner Erfahrung jetzt kann ich wiederum andere trösten, die in Not sind. Hätte ich das nicht erfahren, dann bleibt es oft nur bei der Theorie. Also, in welcher Haltung kommst du zum Herrn Jesus? Zweifelst du oder sagst du ab heute, ja, ich kann dir vertrauen. Ich warte, bis du zur rechten Zeit Hilfe gibst. Das führt uns zum dritten und letzten Punkt und der ist auch sehr kurz. Der dritte Punkt sagt uns jetzt hier, ich lese noch die Verse 9 bis 11. Jetzt heißt es, der Bruder aber, der niedriger gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinem Weg. Jetzt muss man hier ja fragen, jetzt ging es um Anfechtung die ganze Zeit, jetzt sagt Jakobus etwas über Reiche und über Niedrige und dass der Reichtum verwelke wird, wie passt das hier rein? Das passt sehr gut da rein. Jakobus spricht weiter über Anfechtungen und ich möchte es einfach nur zusammenfassen. Jakobus sagt im Grunde genommen Folgendes. Eine Gemeinde ist bunt. Also nicht bunt, ihr versteht mich, nicht bunt in dem Sinne, sondern echt bunt gemischt. Und da gibt's Reiche und da gibt's Arme, Niedrige und da gibt's welche, die haben halt mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, vielleicht habt ihr auch Reiche unter euch, aber in der Regel sind wir alle so auf einem Level. Aber es spielt im Grunde genommen keine Rolle, sagt Jakobus, sondern egal, ob du arm bist, ob du niedrig bist, zum Beispiel, ob du wenig Materielles hast, ob du vielleicht vom Intellektuell jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte bist, da hast du ja in der Welt im Grunde verloren. Aber Jakobus sagt, es ist egal. Du, der du niedrig bist, du darfst dich rühmen. Warum? Du hast den Herrn Jesus Christus. Aber du hast auch Anfechtungen. Da wirst du nicht erspart bleiben. Und manchmal denkt man ja, oh, jetzt bin ich schon so niedrig gestellt, jetzt kommt auch noch das auf mich zu. Das ist das Programm. Aber er sagt auch, du Reicher, der du alles in trockene Tücher hast. Vielleicht läuft deine Firma, vielleicht hast du ein gutes Bankkonto, vielleicht hast du ein schönes Haus, wunderbar, gute Schulausbildung. Auch du wirst nicht vor Anfechtung und Prüfung bei Gott verschont. Und gerade dich muss der Herr vielleicht von deinem weltlichen Fundament vielleicht mal vom Sockel stoßen, damit du merkst, dass das eben nicht alles ist, was im Leben zählt. Also ihr versteht, ob du niedrig bist oder reich bist, Gott arbeitet an uns allen und trotzdem kommt Gott mit dir und mir zum Ziele. Prüfung hat jeder in seinem Leben. Ich denke, das war jetzt klar. Ob du niedrig bist, spielt keine Rolle. Ob du ein Hoher bist, jeder hat sein Päckle zu tragen. Aber allen, die Gott liebe, dient alles zum Besten. Ich möchte zusammenfassen. Prüfungen sind herausfordernd. Ich denke, da sind wir uns einig. Die mag auch keiner. Und ich sag mal so, wenn er jetzt da rausgeht bei der nächsten Anfechtung und die kommt, ich weiß nicht, ob wir vor Freude jubeln werden. Aber wir haben gelernt, dass Prüfungen einen Zweck haben. Sie wollen uns verändern. In der Anfechtung sind wir aber nicht allein, egal welchen Stand wir haben. Gott möchte uns helfen, wenn es uns an Weisheit mangelt. Und diese Woche wirst du vielleicht neue Prüfungen bekommen, die auf dich warten. Sei getrost, dass Gott mit dir ist und dass er damit etwas bezwecken möchte. Ich wünsche mir das so sehr, dass da, wo du gerade stehst, dass du heute neue Mut fassen konntest und weißt, du bist nicht allein. Gott hat ein Ziel damit, auch wenn es manchmal schwer ist. Psalm 25,3 sagt, keiner wird zuschande, der auf Gottes harrt. Das wünsche ich euch. Amen.